Bruder Heller sprach
am 16. Mai 1973 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Wessen Werk war Golgatha.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr Geliebten, Gesegneten und Ersehnten unseres Gottes und Vaters und Jesu Christi. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über die unerschöpflich tiefe, wunderbare, alle Ängste und Nöte und Besorgungen und Unruhe lösende Wahrheit über das Werk von Golgatha. Wessen Werk war Golgatha? Dieses größte und gewaltigste Werk, das auf Erden geschehen ist, von dem das ganze Weltgeschehen in jeder Beziehung abhängt. Das werden wir im Lauf dieser Betrachtungen verstehen. Ich kann begreifen, dass unter uns Menschen sind, die in Sorgen und Mühen und Angst und Schwermut in dem Wirbel des Weltgeschehens und ihres Lebens Belastungen ausgesetzt sind, die manchmal unerträglich werden. Und wenn sie unerträglich geworden sind, sich auswirken, geistig und seelisch und körperlich. Meine lieben Freunde, wir wollen heute Abend wagen, bei den Wahrheiten, die ich jetzt sage, alle unsere Sorgen, all unsere Befürchtungen, all unsere Ungewissheit, all unsere Belastungen auf den Herrn Jesus zu werfen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das Wort heißt nach dem hebräischen Urtext, wälzet auf ihn. Wälzen, wie man eine schwere Last, einen schweren Stein wälzt. Denn er sorgt für euch, er dem die Himmel gehört, der das Weltall erschaffen hat, der auch das kleinste Stäubchen und die hellsten Sternenheere lenkt und leitet. Er hat auch dich lieb, der die Sterne hat gezählt, kennt auch dich und hat dich lieb, wer du auch seiest. Wage es, heute Abend, dich selbst mit all deinen Nöten, Befürchtungen, Sorgen, Schwierigkeiten, die unlösbar, die untragbar erscheinen, wage es, dich an das Herz deines Heilandes zu werfen, der dir heute Abend die Hände entgegenbreitet und ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch froh machen, ich will euch die Last nehmen, ich will euch neue Lebensfreude ins Herz gießen. Kommet, kommet, waget die ganze Hingabe an Jesus mit all euren Gedanken und Nöten, mit all euren Belastungen und Qualen, wagt es, wer ihr auch seid. Wessen Werk war Golgatha? Gott hasst die Sünde. Und Sünder sind wir alle. Paulus sagt nicht, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder zu erretten, von denen ich der Größte war. So sagt er nicht. Von denen ich der Größte bin. Das heißt, solange wir noch im Fleische leben, sind wir angefochten, können wir überwältigt werden von Schwermut, Angst, Last, Sorgen, Fressen, Saufen, Mammon, Unzucht, von all diesen schrecklichen Dingen, die heute die Welt erregen und bewegen und beschmutzen und in die Finsternis ziehen. Wir sind in Gefahr, aber wir müssen ihnen nicht mehr unterliegen. Denn Jesus Sieg auf Golgatha, Jesu Überwindung des Feindes, hat uns die Tore geöffnet zur Herrlichkeit. Und wir dürfen aus dieser Herrlichkeit nehmen, Gnade um Gnade, Kräfte des Lichtes, Kräfte der Reinheit, Kräfte der Freude, Kräfte in jeder Beziehung für unser Leben. Gott hasst die Sünde, aber Gott liebt jeden Sünder, auch den Allergrößten. Ist das logisch denkbar? Er hasst die Sünde und den, der die Sünde tut, den liebt er. Das ist nach den Denkgesetzen unserer verfinsterten Vernunft, unserer Philosophie, unserer Menschenweisheit unmöglich. Und doch ist das Geheimnis in dieser Spannung. Gott hasst die Sünde mit vollkommenem Hass und liebt den Sünder mit noch vollkommenerer Liebe und Güte und Barmherzigkeit. Wenn wir das fassen, wenn das in unseren Herzen sich verschmilzt, da bricht ein großes Leuchten auf. Eine tiefe, beglückende Seligkeit. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, wie ich sie seit 55 Jahren in meinem Herzen trage und wie sie immer heller leuchtet und mich mit einer heiligen Sehnsucht erfüllt, bald meinen Heiland trotz der Herrlichkeit sehen zu können. Das ist wahr. Gott ist mein Zeuge und möchte jeden von euch heute Abend froh machen, indem er es wagt, die Totalität, die Ganzheit seines Lebens, all das, was hereinspielt, was herein will und was hineingekommen ist, all das total auf Jesus zu werfen, seine rettenden Hände zu ergreifen und den Frieden Gottes und die Freude, neue Freude an der Arbeit, an seinem Leben, an jedem Atemzug, an jedem Pulsschlag, göttliche Freude zu haben, am Gold der Sonne, an den Sternen bei Nacht, an den Blumen und Blüten, wie sie jetzt aufspringen nach dieser langen Winterzeit. Im Jahr etwa 500 vor Christus lebte ein Philosoph in Griechenland, der sagte, es gibt ein einziges Mittel, die Sünde auf dieser Erde vollkommen zu beseitigen, dass kein Mensch mehr daran denkt, dass sie niemand mehr quält, dass keiner mehr unter der Sünde in der Schwermut und Angst und Bosheit und Schlechtigkeit und so weiter leidet und erschüttert wird und hier zugrunde geht. Es gibt ein einziges Mittel, dass der Schöpfer selbst, unglaublich, aber wahr, was ich jetzt sage. Ich habe es aus verschiedenen Quellen gelesen, dass der Schöpfer selbst auf die Erde kommt, sich zum Sündenträger macht und als Sündenträger in dieser Erniedrigung selbst die Strafe, die die ganze Schöpfung verdient hat, auf sich nimmt, für sie stirbt, für sie sich verdammen und verurteilen lässt und sie so aus der Welt schafft. Das ist das einzige Mittel. Der hat das Geheimnis von Golgatha 500 Jahre vor Christus geahnt. Groß und wunderbar. Und nun will ich darauf eingehen, auf die Frage und euch 6 Antworten geben. Und zwar 3 Antworten in der Außenschau, dass man von außen diesen Fragenkomplex von Golgatha betrachtet und 3 Aussagen in der Innenschau. Denn der Glaube schaut hinein in die Geheimnisse Gottes. Der Unglaube sieht nur, was von außen ist. Was von außen ist, die Natur, die Schöpfung, die Dinge, die Menschen, wie sie da rumlaufen, das ist alles eine Außenschau. Die sieht aber nicht hinein in das Wesen der Dinge. Das Wesen der Dinge erkennt der Glaube, erkennt der Mensch, in dessen Herzen Jesus wohnt, der seine Sünden dem Herrn gegeben hat, der einen neuen Geist, eine neue Kraft, einen neuen Frieden, eine neue Freude, eine neue Ausrüstung bekommen hat, dieses Leben mit all seinen Hemmnissen und Belastungen und Befürchtungen zu durchstehen und einen Siegesweg zu gehen an der Hand Jesu durch alle Wirren und Irrtümer dieses dem Verderben entgegenstürzenden Erdenlebens, um hinaufzugehen ins Licht, in die ewige Herrlichkeit, um ewig bei dem Herrn zu sein. Der Glaube hat eine Innenschau ins Innere der Natur. Schaut kein geschaffener Geist, kein Engelfürst, kein Dämon, noch weniger ein Mensch. Das sind erschaffene Geister. Aber wir, die wir glauben, und ich denke, dass die meisten unter uns glauben, und dass die dies noch nicht können, dass sie heute Abend einen Anstoß bekommen, sich diesem wunderbaren Herrn anzuvertrauen. In das Innere der Natur schaut nur ein von Gott gezeugter und geborener Geist. Der Geist aus Gott, durch Jesus Christus, durch sein Glauben, durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft der Heiligen, durch die täglich und nächtlich neu sich vollziehende Lebens- und Liebeshingabe mit unserem hochgelobten Herrn und Heiland. Der schaut hinein ins Innere der Natur. Und so gebe ich euch drei Antworten, wessen Werk war Golgatha von außen her gesehen. Und dann gebe ich euch drei Antworten von innen oder nach innen geschaut. Und dann werden wir merken, was das für ein unerhörtes Kolossalgemälde ergibt, was genau betrachtet alle Probleme der Angst, der Sünde und der Not, des Jammers, des Elendes, was unser Leben irgendwie bedrückt und belastet und in die Tiefe reißen will, wie das alles auf einmal als Gottes Liebesprogramm vor unseren Augen steht und wissen, das ist der rechte Weg. Er führt uns, er führt jeden von uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Er will dich nicht vernichten, er will dich nicht belasten, er will dich nicht quälen, er will dich lieben und segnen und will dir alles sein, dass du in der Liebe Jesu innerlich erglühst und sagst, Herr Jesus, Jesus, mein Jesus, wie liebst du mich? Wie leuchtet dein Auge, wie liebe ich dich, das werdet ihr sagen, jeder von uns. Aber nun zur Antwort, die drei Außenschau-Antworten. Wer hat auf Golgatha den Sohn Gottes umbringen lassen? Den einzigen, der nicht gesündigt hat, der in der Gleichgestalt Gottes war und herniedergekommen ist. Und ein Mensch geworden ist, nie gelogen hat, nie eine Lüge geschworen hat, von dem Kräfte des Lichtes und der Klarheit, der Reinheit ausstrahlten. Wenn er nur einen Kranken anschaute und anrührte, da wurde der gesund, der nichts Böses getan hat, der sich auch nicht gewehrt hat, der bereit war, die Sünde der ganzen Schöpfung, auch eure, auf sich zu nehmen und auszutilgen, radikal bis in die letzten Wurzeln. Wer hat Jesus umgebracht? Erste Antwort, Israel. Das heißt, sein eigenes Volk, aus dem er stammte. Die haben Jesus gehasst und haben ihren besten Sohn, das war der beste Sohn Israels, Jesus, umgebracht. Heute noch, in diesem Jahr 1973 ist es verboten, in dem heutigen Staat Israel, der schon Wunder Gottes erfahren hat und in allernächster Zeit in seinen militärischen Auseinandersetzungen mit Ägypten und so weiter und dem Hereinbrechen von Russland und dem Hereinbrechen von Amerika in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, anfangend vielleicht schon in diesem Jahr, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was die Bibel sagt. Oh, ich habe es mit brennendem Herzen seit einem halben Jahrhundert diese Dinge durchlebt und durchforscht nach dem Wort. Ich weiß, dass es so ist. In diesem Land Israel, in dem heute noch oder heute jetzt wieder stärker als vorher, als früher, es verboten ist, im Namen Jesu Menschen zu gewinnen für ihn. Das ist verboten. Wenn du nach Israel gehst und willst Evangelist sein oder willst ein Haus kaufen, in dem der Name Jesu genannt wird, oder eine Organisation gründen oder irgendwas, wird dir nicht gelingen. Du wirst ausgewiesen werden. Das ist beschlossen worden. Im Namen Jesu darf nicht gepredigt, nicht gesungen und keinerlei Werbung für Jesus durchgeführt werden. Die in Israel waren, von euch waren sicher eine ganze Anzahl in Israel, ihr habt entweder das nicht beachtet oder nicht so klar gesagt bekommen oder nicht gemerkt, aber es ist so, wie ich sage, ich weiß es aus allerbesten, stärksten Quellen, mündlich und schriftlich. Meine Freunde, Israel hat seinen besten Sohn aus Neid der Pharisäer und Schriftgelehrten umgebracht. Die sagten, dieser Zimmermannssohn, der doch nichts gelernt hat, wie kann der sich herstellen und kann Tausende von Anhängern haben? Der hat einmal 4.000 und einmal 5.000 Männer gespeist mit ihren Frauen und Kindern. Das waren zusammen 16.000 bis 20.000 Menschen. Die waren da und die hat er gespeist und hat geheilt und hat geredet, wie nie ein Mensch geredet hat. Und das haben die gesehen. Der hat die Kranken, die Elenden geheilt, dann blieben die Augen an, berührte man sich so, die Lahmen bewegt, zu gehen und zu konnten gehen. Das hat er alles gefunden. Hat denen, die taub waren, die Hände aufgelegt und sie hörten wieder, bitte, bitte, was sagt unsere Medizin dazu? Die sagt, das ist unmöglich. Und die anderen sagen, das ist ein Märchen, das ist übertrieben. Nein, das ist die Wahrheit, weil Gott das heiliges Buch ist. Und aus Neid, wenn der so weitermacht, dann sind wir, Pharisäer und Schriftgelehrte, sind wir überflüssig. Dann stellt uns das Volk auf die Seite und sagt, hier seht dieser Zimmermannssohn, dieser Jesus von Nazareth, was der vermacht. Das ist der Messias, Hosianna, Hosianna, der ist der Messias. Das haben sie befürchtet, dann haben sie ihn umgebracht, getötet. Israel hat den Gotteswirk begangen am Sohn Gottes. Das ist eine Tatsache. Das ist keine Anklage, sondern die Feststellung einer Tatsache. Warum, werde ich nachher sagen. Weil es Gott also gewollt hat. Unfassbar und doch wahr. Bitte. Zweitens. Die Römer hatten damals das Recht, weil Israel, das damalige Israel, das jüdische Land, war damals eine Provinz im Römischen Reich. Und die hatten die Römer als die Herren, Besatzungsarmee, kann man heute sagen, hatten das Recht, ein Todesurteil zu vollziehen oder auszusprechen oder zu erlassen. Das konnte Israel nicht. Die mussten bei den Römern anfragen. Und deshalb diese Verhandlungen mit dem Pontius Pilatus und all diese Dinge. Damals waren die Römer das Volk, von dem das gesamte Recht ausging. Und noch heute sind die Gesetzbücher, fragt mal die Juristen, die Dr. Jur, fragt ihr mal, sind ja auch welche unter uns, fragt ihr einmal, woher unsere Gesetze kommen. Die basieren, das heißt, sie beruhen noch auf dem römischen Recht. Ja. Jetzt allmählich gleiten wir ja ab in die Gesetzlosigkeit. Sowohl bezüglich des römischen Rechtes, als auch bezüglich der Bibel des Wortes Gottes, das die alleinige Richtung ist, nicht das römische Recht. Aber das römische Recht hat eine gewisse Gerechtigkeit gebracht und das war gültig damals in der ganzen Ökumene, das heißt in der gesamten Kulturwelt, um das Mittelmeer, weil das römische Recht der Grundquellen aller Gerechtigkeit. Und die haben den Welterlöser ermorden lassen. Also nicht nur die jüdische Frömmigkeit hat versagt, sondern auch die römische Gerechtigkeit hat versagt. Und ich kann genau mit demselben Grund, die ich sage, Israel hat Jesus umgebracht am Kreuz auf Golgatha. sondern auch Rom. Die Weltmacht des Rechtes hat das größte Unrecht begangen, das es überhaupt gibt. Einen völlig unschuldigen Menschen, der einzige aller Milliarden von Menschen, die gelebt haben und noch leben werden, der nicht gesündigt hat, war er der einzigste. Einer nur war vollkommen auf Erden. Wir, auch die Frommen, die sind noch im Werden. Aber er war vollkommen. So können wir sagen, das römische Recht hat versagt und ist zum Mörder geworden. Und damit ist das alle Menschenrechte und alle Menschengerechtigkeit und alle Menschenlogik und alle Menschenweisheit, der ist damit der Todesstoß versetzt. Das sind zwei Antworten. Jetzt kommt die dritte Antwort. Jetzt fange ich langsam aus der Außenseite, aus der Außenschau, in die Innenschau überzugehen. Dritte Antwort, wer hat Jesus umgebracht? Der Teufel hat ihn umgebracht, durch die Dämonen. Ich lese euch gleich ein Wort, das ihr staunen werdet. Wenn aber der Teufel gewusst hätte, dass er dadurch, dass er Jesus umbringen ließ, indem er das Volk verhetzen ließ, blind ließ, den Wahn wählen ließ, wenn die Dämonen das gewusst hätten, dass sie dadurch die Erlösung der Welt begründet und geschaffen hatten, dann hätte der Teufel dafür gesorgt, dass Jesus nicht getötet wurde. Und das lese ich euch aus der Bibel vor. Aus diesem unbekannten Buch lese ich euch den letzten Gedanken vor. Bitte, meine Brüder und Schwestern, geht innerlich mit. Es ist keine Milchspeise, was ich euch biete. Ich halte euch jetzt keinen Evangelisationsvortrag. Du bist ein großer Sünder und kommst in die Hölle. Weh dir, wenn du dich bekehrst. Bekehre dich, kommt herauf, die ihr heute Abend euch bekehren wollt, hierher. Ich werde mit euch beten und reden. Das kann man auch machen. Das habe ich 100-mal gemacht. In Deutschland und in Österreich und da und dort in 7 Ländern Europas. Aber ich habe heute Abend etwas viel Größeres vor. Ich will euch hineinschauen lassen in die tiefe Bedeutung von Golgatha, dass euer Herz froh wird und dass ihr sagt, Heiland, wenn du alles für mich vollbracht hast, wenn in dir die Kräfte liegen, zu einem Leben der Freude und der Reinheit und des Friedens und der Schönheit und der Kraft und zur Pflichterfüllung. Schon jetzt, schon heute, schon morgen früh, wenn du an deine Arbeit gehst, an deinen Amboss oder an deine Schule oder auf deinen Acker, was auch sei, wenn du das fassen kannst, Bruder und Schwester, dann bist du ein erlöster Mensch. Und das kann man, das kann man. Die Erfahrung und die Bibel, ich will es umgekehrt sagen, die Bibel und die Erfahrung lehren, dass in einem Augenblick ein Mensch richtig ergreifen und sich selber ihm geben kann und dass da sofort eine Veränderung eintritt. Ich habe das gesehen an Gesichtern von Besessenen, an Gesichtern von Verbrechern, an Gesichtern von bösen Menschen, wie die, als sie das Evangelium hörten und Ja sagten und vielleicht unter Gebeten, Handauflegung einen Zuspruch bekam, wie das Gesicht strahlte und wie verkrampfte Hände sich aufhoben, wenn ich das nicht erlebt hätte. Auch an mir selbst! Am 6. Juni 1918, abends um 10:30 kam ich in einem Pferdestall in England zum lebendigen Glauben. 18, 55 Jahre. Und am nächsten Morgen, wir Gefangene lagen nebeneinander auf Strohsäcken. Auf der einen Seite neben mir lag ein Berliner Arzt und auf der anderen Seite neben mir, da lag ein Bremer Großkaufmann. Zwei nette Herren. Wir waren alle per Sie, waren meistens Leute, die gerade Offizier geworden waren oder Offiziere werden und wurden. Die wurden aus denen bestand diese ganze Belegschaft. Die sollten ausgetauscht werden. Also, ich will nur so viel sagen. Die frugen mich am nächsten Morgen um 7 Uhr, als zum Aufstehen geblasen wurde. Herr, was ist mit Ihnen los? Sie leuchten ja, Sie strahlen ja. Was ist mit Ihnen los? Die Geschichte ist so wunderbar, die habe ich schon 100 Mal erzählt, vielleicht hier auch schon ein, 2 Mal. Macht nichts, hört sie zum 3. Mal oder zum 7. Mal. Dann habe ich gesagt, ich bin ein dummes Kind geworden. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Meine Sünden bin ich los und freue mich in ihm. Sagt mir, was? Der arme Heller. So machten sie. Wir machten den Vogel, die Autofahrer wissen es ja. Aber nicht lange, nach wenigen Wochen, da waren wir 3 frommen Brüder. War ein Sachse dabei, ein Schwabe und ich als Rheinländer. Da waren wir 3 frommen Brüder zu 30 geworden und nach 2-3 Monaten waren wir zu 300 geworden. Und da haben sie gemerkt, was für eine Kraft von uns ausging. Wir haben nicht mehr geflucht, wir haben nicht mehr Zigaretten geraucht, wir haben keine dreckigen, schmutzigen Witze mehr erzählt, wir haben nicht mehr einander heimlich gestohlen, wir haben geliebt und gesät und das Evangelium verkündigt. Unser Leben war leuchtend geworden. Und das haben sie gesagt, das muss man denen lassen. Dieser Himmelsstoßdruck, nannte man uns, die sind ja ganz erfüllt von ihrem Jesus. Und er hat tatsächlich die verwandelt zu neuen Menschen, haben die gesagt und geschrieben. Ich erzähle das 55 Jahre her, über ein halbes Jahrhundert. Aber mir so neu, mir täglich neu und lebendig, täglich eine Quelle der Freude und der Kraft. Meine Freunde, ich sage, die Innenschau oder der Satan hat etwas getan, in der Kreuzigung, wodurch er Jesus beseitigen wollte. Und stattdessen hat er dem Herrn Jesus dazu geholfen, dass er genau das wurde, was Jesus und sein Vater, Gott im Himmel, beschlossen haben, was Jesus werden sollte. Ein Lamm, das schweigt, sich mörden lässt, zur Sünden, Prägung zum Sündentragen bestimmt ist und zur Beseitigung der Sünde der ganzen Welt, dass das dort am Kreuz bewusst sein Leben ließ. Das ist unerhört. Und wenn das die Dämonen gewusst hätten, Satan und seine Engel, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit, der die ganze Herrlichkeit beherrscht, nicht gekreuzigt. Das lese ich euch jetzt vor aus diesem unbekannten Buch. Genannt Bibel. 1. Korinther 2, Vers 7. Hört! Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das kann und darf und soll nicht jeder wissen, vorerst. Das sollen nur die wissen, die von ganzem Herzen bereit sind, sich selbst in ihr Leben, ihr Sünden, dem Herrn Jesus hinzugeben. Die dürfen es wissen. Aber die, die da meinen, mit ihrem frechen Verstand da herumkritisieren zu können, die dürfen und können das nicht wissen. Das ist ein Geheimnis. Ein etwas fest verschlossenes, heißt Mysterion. Noch einmal. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Ewigkeiten. Was sich auf Golgatha zugetragen hat, war vor den Ewigkeiten bestimmt. Zu unserer Herrlichkeit, du sollst herrlich werden. Jeder, der hier ist und sein Herz dem Herrn Jesus öffnet und sich ihm neu und völliger weiht, der soll wissen, zu deiner Herrlichkeit, damit du genauso herrlich werden sollst wie der Herr Jesus. Mit allen Vollmachten, die ich euch gar nicht aufzählen kann, die unerhört sind, zu seiner Herrlichkeit, zu unserer Herrlichkeit, der Seinen verschmolzen, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs, dieses Äons, dieser Ewigkeit, und diese Fürsten der Ewigkeit sind Satan und seine Anhänger, die beherrschen die Welt, ist der liebe Gott. Der liebe Gott, wie die Menschen meinen, der ein Auge zudrücken muss, und wenn die Menschen gar so schlimm treiben, gedrückt er zwei Augen zu. Nein, dieser Gott existiert nicht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Irrt euch, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Man kann nicht ein Leben ohne Gott leben und da vor allem nicht gezaubert werden. Das kann man nicht, das geht nicht, das ist eine Lüge. Also, noch einmal, die Fürsten dieses Äons, steht hier, die Fürsten dieses Zeitalters in Vers 8, 1. Korinther 2, Vers 8, haben diese Weisheit Gottes nicht erkannt. Jetzt hört gut zu, jedes Wort. Steht hier, die Fürsten dieses Zeitalters in Vers 8, 1. Korinther 2, Vers 8, haben diese Weisheit Gottes nicht erkannt. Jetzt hört gut zu, jedes Wort. Denn wenn sie dieselbe, die Weisheit Gottes, erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die hätten eine Schnittwache um ihn hergestellt, als das ihm keiner antasten darf. Aber gerade, dass sie ihn kreuzigen ließen, die Menschen verhetzten, dadurch haben sie das Opfer vollzogen, das Gott bestimmt hat vor den Ewigkeiten, zu dem sich Jesus bereit erklärt hat. Wenn sie aber das verstanden hätten, was ich euch heute Abend klar machen will, dann hätte der Teufel und seine Engel den Herrn Jesus nicht gekreuzigt, um die Versöhnung des Alls, um die Vergebung der Sünden, um den, der zur Sünde gemacht wurde und getötet wurde und ins Grab und ins Totenreich geworfen wurde, weil er sich freiwillig dazu bereit erklärt hat, vor Grundlegung der Welt, dann hätten sie den nicht sterben lassen. Denkt einmal, was das bedeutet. Das ist eine Turbulenz, die in uns wach wird, wenn wir diese Gedanken, diese gewaltigen Gedanken nebeneinander und miteinander vergleichen. Noch einmal, der Satan hätte Jesus Christus nicht kreuzigen lassen, eine Wache um ihn hergestellt, wenn er die Gedanken Gottes erkannt hätte. Und hier finden wir ein Ineinanderspielen von etwas, was ich nennen möchte, das oder der geheime und der geoffenbarte Wille Gottes. Der geoffenbarte Wille Gottes, der jeder hören konnte, dreimal im Leben Jesu, dies ist mein geliebter Sohn, ihm sollt ihr gehorchen oder ihn höret. Das ist der geoffenbarte Wille Gottes. Und der geheime Wille Gottes war, den sollt ihr umbringen, damit sein Opfer, denn er lässt sich ja freiwillig wie ein Lamm, das zum Scherer geführt wird, umbringen, denn er will ja die Welt erlösen. Und die beiden Dinge, die sind unglaublich in ihrer Verzahnung, in ihrem Ineinandergreifen. Ich sage es jetzt. Wer den geoffenbarten Willen erkennt, Gott will zum Beispiel, dass wir einträchtig beieinander wohnen. Und was geschieht? Leben die Völker einträchtig beieinander? Leben die Familien einträchtig beieinander? Nein, Krach haben sie und Streit. Bis hinein ins eigene Herz geht diese Spannung, dieser Streit. Meine lieben Geschwister, der geoffenbarte Wille Gottes heißt, dies ist mein Sohn, dem sollt ihr gehorchen. Aber sie haben dem nicht gehorcht, sie haben ihn umgebracht und haben damit, ohne es zu wissen und zu wollen, den geheimen Willen Gottes erfüllt. Und der bestand darin, dass Jesus für jeden Einzelnen von uns sterben sollte, weil du mit deiner und ich mit meiner Sünde nicht allein fertig werde. Dazu hat Gott seinen Sohn gegeben. Der wird mit ihr fertig. Der nimmt sie auf sich, der wird selbst zur Sünde gemacht und lässt sie schlachten wie ein Verbrecher und geht hinein in die Tiefen des Todes und des Totenreiches. Wenn euch jetzt nicht durchschauert, dann weiß ich nicht, was ich euch noch sagen soll. zu diesem gewaltigen Thema vom Geheimen und vom geoffenbarten Gottes Willen. Ich habe jetzt drei Dinge genannt, von außen her Israel, das römische Reich, der Teufel und die Mächte. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil. Jetzt nenne ich euch die Innenschau. Die Innenschau, wer brachte Jesus zu Tode? Es gibt ein geheimnisvolles Wort, noch eins, 10.000 geheimnisvolle Worte in der Schrift. Und eines lautet, verflucht ist, wer am Holze hängt. Steht in der Bibel. Das Holz ist das Kreuz. Und wer da an dem Kreuz hängt, der ist verflucht. Wisst ihr, wer am stärksten am Kreuz gehangen hat? Wer sein Herz an das Kreuz gehängt hat, wessen Herz am Kreuz hing, das war Gott selbst. Der lebendige Gott, genauer gesagt der Vater der Liebe, da hing sein Sohn. Und der Vater der Liebe hat nie seinen Sohn verlassen. Auch nicht am Kreuz, aber der heilige Gott, der musste den Sohn verlassen. Weil Gott keine Sünde dulden kann. Ihr seht, wir schauen in Dinge hinein, da versagt dieser Mechanismus unserer Vernunft, unserer Klugheit, der versagt. Aber der Glaube, das Herz, kann sich weit öffnen und kann das fassen. Es braucht heute Abend keiner diesen Raum zu verlassen, ohne dass er sein Herz der Vernunft zugegeben hat. Und ohne dass er erfahren darf, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles neu. Jetzt gehe ich mit Freuden an meine Arbeit, an mein Tagewerk, in meine Schwierigkeiten, in der Schule oder in meinem Büro oder in meiner Ärztepraxis oder in meinem Stall oder auf meinem Acker oder an meinem Amboss. Einerlei, jetzt kann ich hineingehen, weil ich weiß, Gott ist mit mir. In seinem Sohn ist mir Gott ganz nahe gekommen und hat meinen Fluch auf sich genommen. Verflucht ist, wer am Holz hing. Am Holz hing der Herr Jesus. Am Holz hing das Herz des Vaters. Und deshalb hat Gott nicht, hat der Herr Jesus nicht gebetet, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani, das ist Hebräisch, das heißt auf Deutsch, Gott, mein, warum hast du mich verlassen? Man kann auch übersetzen, darum hast du mich verlassen. Darum hat Gott seinen Sohn in den Tod verstoßen, damit du und du und du und ihr alle und ich auch, damit wir alle nicht verloren gehen, damit wir dieses Heil ergreifen, damit wir diesem herrlichen Heiland, der für uns darf, das Herz schenken, der auferstanden ist in Herrlichkeit, der im Himmel wartet, der jetzt jedes Wort hört, was ich zu euch sage, der jetzt dieses Wort in euer Herz hineinlegen will, dass dieser herrliche Heiland euer persönlicher Heiland wird. Dazu ist Christus gestorben. Bitte, bitte, glaubt es, nehmt es, fasst es, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ich frage jetzt die Gläubigen hier unter uns, die große Mehrzahl, ihr lieben Gotteskinder, ist es wahr, dass Jesus, wenn wir ihn in unser Herz lassen, wenn wir ihn annehmen, dass der anfängt, alles neu zu machen und allmählich alle Schwierigkeiten zu lösen? Ist das wahr? Nochmal?
Ja.
Dankeschön. Habt ihr es gehört dieses Jahr? Es ist wahr. Sonst stünde ich nicht hier. Das wäre die Bibel nicht Gottes Wort. Das wäre Gott ein Lügner. Das wäre ja alles grauenhaft. Wäre alles Leben grauenhaft und Wahnsinn. Aber es ist wahr. Wer sieht, Jesus ist vollkommen. Glaubt an ihn. Gebt ihm euer Herz. Sorgen, Sünden, Leben, Mühen, Nöte, Sinnlosigkeit eures Daseins. Gebt ihm alles. Und ihr werdet erfahren, dass Ströme von Licht und Frieden, von Schönheit und Freude in euch fließen und euch befähigen, alles zu erdulden und durchzustehen und zu einem herrlichen Ziel und Ende zu kommen. Jawohl, das glauben wir, das lesen wir im Leben Jesu, der, der zur Sünde gemacht hat, der dem Verbrecher tot, stark, nackt am Kreuz verhängt, verflucht. Derselbe ist der Herr über alles und ist jetzt dabei, sich die Erstlinge herauszuholen. Die Erstlinge. Lass dich holen. Lass dich locken. gib ihm dein Leben. Sag, Herr Jesus, ich will auch bei den Ersten sein. Ich möchte nicht untergehen. Gib ihm dein Herz, gib ihm dein Leben. Sag ja, wer du auch seist. Oder ist noch einer da, der sagt nein? Oder sagt einer, ich bin zu schwach? Nein, sag das nicht. Jetzt streck dir Jesus deine durchtragenen Heilandshände entgegen. Schlag ein, sag in deinem Herzen ja. Sag in deinem Herzen ja. Ich habe mal in Nürnberg evangelisiert, in einer großen Kirche. Das war gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat der elektrische Strom noch nicht so recht funktioniert. Da habe ich auch die Leute aufgefordert, ihr Lieben, mit euren Nöten und Ängsten und Verlusten und mit dem Jammer und mit all dem, was mit der Ernährung zusammenhängt und so weiter, mit all dem Elend, sagt doch ja zu Jesus. Da ging es Licht aus. War doch finster. Und ich heute ruhig weiter, sagte so, jetzt ist Licht aus, jetzt ist dunkel, jetzt sieht euch niemand, jetzt faltet mal eure Hände. Faltet eure Hände, keiner sieht es bei den Nachbarn. Und sagt jetzt in eurem Herzen, braucht nicht laut zu sagen, Herr Jesus, jetzt bin ich dein, du ewiges Licht der Welt. Und zum Zeichen, dass du das Licht bist, lass das Licht wieder angehen. Nach 3 Minuten brannte das Licht wieder. Und die Leute saßen da, ganz bewegt. Solche Sachen habe ich erlebt, noch mehr solcher Dinge. Meine Freunde, Jesus liebt euch. Jesus wird um euch, Jesus wird euch haben und wird euch unsagbar glücklich machen. Und das ist wahr, das tut er, das kann er. Wer durch Jesus ein neuer, glücklicher Mensch geworden ist, der soll zum Zeichen, zum Beweis dafür, für die Engel und Dämonen, die uns zuhören, für die in unserer Mitte, die noch den letzten Schritt tun müssen, der soll jetzt laut sagen, ja.
Ja.
Nochmal.
Ja.
Habt ihr das gehört? Die meisten sagten ja. Und die anderen, sagt auch ja. Sagt auch ja. Ich will zum Ende kommen. Jesus vor Grundlegung der Welt. Ehe die Welt geschaffen wurde, hat Gott gewusst, dass in die Welt die Sünde kommen würde. Hat er gewusst. Und er sagte zu seinem Sohn, ich sage es mal ganz menschlich, die Menschen werden fallen, denn alles Geschaffene muss fallen. Bist du bereit, dich zur Sünde machen zu lassen und die Strafe, die die Menschen verdient haben, selber zu tragen? Bist du dafür bereit? Und er sagte der Sohn, ja. Da steht alles in der Schrift, er wurde bereitgestellt als Lamm vor Grundlegung der Welt, steht im 1. Petri-Brief. Meine Freunde, Jesus selbst hat die Bereitschaft erklärt, den Kelch des Todes zu trinken, aber nicht vor dem Kreuz, sondern im Garten Gethsemane, da hat er gerungen und hat gesagt, Herr, mit diesem Kelch von mir, lass mich nicht sterben. Er wollte nicht in Gethsemane sterben, er wollte am Kreuz sterben. Und Gott hat ihn erhört, steht geschrieben, dieses Gebet erhört, und sein Schreien erhört. Und am Kreuz, da starb er den Tod. Da neigte er sein Haupt und verschied und gab seinen Geist auf. Und wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden, strahlend und herrlich, und ist gen Himmel gefahren und wird bald wiederkommen. Wer von euch sich freut auf den wiederkommenden Herrn, bekommt die Krone des Lebens. Und Gottes wäre bereitgelegt, die Krone des Lebens und der Gerechtigkeit, die Gott, der gerechte Richter, mir geben wird. Aber nicht nur mir, schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 8, sondern allen, die sein Kommen liebend ersehnen oder die seine Erscheinung lieb haben. Aber noch besser ist, die sein Kommen liebend ersehnen. 2. Thessalonicher 4, 8. Ein wunderbares Wort. Wenn du zu denen gehörst, die sich freuen, sagen, Herr Jesus, komme bald. Hier ist mein Leben. Ich habe gar keine Angst mehr. Meine Sünden sind ja bezahlt. Du hast sie ja hinweggetan. und Gott will ihrer Sünden nie mehr gedenken, auch deiner nicht und meiner nicht. Und komm jetzt und sag Ja zu Jesus. Bitte, bitte geh nicht nach Hause heute Abend, ehe du Ja zu Jesus gesagt hast. Leg dich nicht zur Ruhe, ehe du niedergekniet hast und hast gesagt, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Hier sind meine Sünden, meine Angst, meine Not, meine Schuld, mein Jammer, mein Elend. Herr, hier bin ich. Tu das. Du wirst mir noch in Ewigkeiten danken, wenn du das jetzt hörst und tust. Ich komme gleich zum Ende und sage, 6. Gott selbst war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott hat sich nicht versöhnt, er ist versöhnt. Der ist nie unversöhnlich. Aber wir waren unversöhnlich und sind Jesus aus dem Weg gegangen. Und deshalb hat Gott in Christo die Welt mit sich selbst versöhnt. Auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind so gerecht, als hätten wir nie gesündigt, wenn wir an Jesus glauben. Und unserer Sünde wird der Herr nie gedenken. Wer will jetzt noch seine Hand zurückhalten und nicht einschlagen in die durchgrabene Rechte des Heilandes? Letzter Punkt. Wer ist dran schuld? Wir haben gesehen, Jesus hat sich bereit erklärt und ist gestorben mit Bewusstsein. Gott war dran schuld, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das Werk der Erlösung auf Golgatha hat Jesus vollbracht, hat Gott vollbracht durch den Sohn und in dem Sohn. Und Schuld daran, wenn wir von Schuld sprechen wollen, waren wir. Wir, du und ich und unsere Sünden haben ihn gezwungen, weil er die Liebe ist, in den Tod für uns zu gehen, weil wir sonst keine Rettung gehabt hätten. Es gab keine andere Rettung, unsere Sünde zu beseitigen, als dass Gott, wie ich zu Anfang sagte, von dem griechischen Philosophen, Gott selbst in Christo zur Erde kommt, zur Sünde gemacht wird und als Sünde der Welt dort umkommt auf Golgatha am Kreuz. Deshalb ist das Kreuz von Golgatha etwas unerschöpflich und unerforschlich Tiefes und Wunderbares. Und dieses Kreuz ist jetzt in unserer Mitte. Sagen Ja zu Jesus. Gib ihm deine Herzensangst und deine Not. Gib ihm all deinen Jammer. Gib ihm all dein Elend. Gib ihm dich selbst, der Heiland. Ich kann und will nicht mehr ohne dich leben. Mein Herz ist zerrissen und weh und wund. Ich werde erdrückt von Schwermut und Selbstmordgedanken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe viele Menschen erlebt, die so weinend und schreiend vor mir standen oder auf dem Boden lagen oder neben mir knieten. Oh, wie viele. Nicht Dutzende, auch nicht Hunderte, aber einige Tausende im Lauf von mehr als einem halben Jahrhundert, 55 Jahre. Ich könnte euch Szenen erzählen, wo ein Mörder vom Zuchthaus entlassen wird, wegen guter Führung, begnadigt plötzlich. Der hat von mir einen Traktat bekommen, auf irgendeine Weise ist es in seine Hände gekommen. Das hat er gelesen. Bis er niedergekniet hat, gesagt, Herr Jesus, wenn das weiß, was der da schreibt, dann will ich dir alle meine Sünde und Schuld und Schande geben. Und hat im Zuchthaus, war der freundlich und nett, hat nicht mehr geflucht, hat jedem gedient, wo er konnte, soweit es möglich war. Und das wurde gemeldet, dem Direktor, da ist einer, der ist ganz verwandelt, der ist ganz, ganz von Jesus. Und da wurde der begnadigt, hat wie viele Jahre, der hat seine Frau totgeschlagen, war ein Mörder. Aber er wurde begnadigt, wurde entlassen. Und da ging er nach Hause und kam direkt zu mir. Ich saß am Schreibtisch, stürft an, da kam er rein. Und da fällt ein Kerl, ein Kopf größer als ich, so breit wie ein Kleiderschrank, da kam er rein und wirft sich auf den Boden und schreit, Herr Jesus, du hast mich errettet, ich danke dir. Und da dachte ich, entweder ist der verrückt oder ist an dem ein ganz großes Wunder geschehen. Habe ich gedacht. Und er sagt, so, jetzt stehen Sie mal auf, Also, was haben Sie? Kommen Sie sich mal daher. Ja, sagt er, ich wollte Ihnen danken. Ich habe Ihr Traktat gelesen, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und da habe ich dadurch mein Herz Jesus gegeben. Und nun bin ich ein neuer, glücklicher Mensch und bin begnadigt worden und wollte Ihnen Dankeschön sagen. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ich habe einige solcher Dinge erlebt. Ha, ihr Lieben, wenn ihr wüsstet, wie einfach der Schritt ist, was der Verbrecher gekonnt hat, der Mörder, das können wir alle. Hier ist keiner, dessen Situation so schlimm wäre, dass er nicht heute Abend errettet werden könnte. Deshalb rufe ich und bitte ich, glaubt an ihn. Wir haben den Tod verdient. Soll mal einer aufstehen und sagen, ich habe ihn nicht verdient. Wir haben alle gesündigt. Die Seele, welche sündigt, soll sterben. Bock! Ich habe auch gesündigt. War auch ein Mensch wie ihr. Hab Zigaretten geraucht. Bis zum 6. Juli 1918 war ich ein leidenschaftlicher Zigarettenraucher. In englischer Gefangenschaft. War in der Nacht, in der ich Offizier wurde, als junger Dachs, kam ich in Gefangenschaft und wurde dann Zigarettenraucher und wurde aber dann viel Schönes und viel Schreckliches erlebt. In England. Also 1916 war das. 1918 kam ich dann zum Glauben. Oh, meine Freunde, das war etwas. Und so kann jeder heute Abend, zu Jesus ja sagen. Wenn du es nicht tust, dann trag deine Sünde weiter. Aber wundere dich nicht, wenn sie dich in die Tiefe zieht. Lade alles ab. Gib dich und deinen Widerspruch und dein böses Herz und deinen bösen Mund und deine Schwermut und deine Angst und deine Ausweglosigkeit und deine Verzweiflung. Bringe sie zu Jesus, sag Herr, hier bin ich. Und du wirst Wunder der Gnade erleben. Amen, Halleluja, wir beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, Sünder zu erretten. Und den größten Sünder, den Apostel Paulus, den Saulus von Tarsus, der die Leute zwang zu sagen, Fluch über Jesus. Und wenn sie es nicht taten, sie töten ließ. Diesen Mann, diesen größten aller Sünder, den hast du bereits errettet. Und wenn du den größten errettet hast, kannst du auch uns alle, wie wir hier sind, die wir nur kleinere Sünder sind, auch erretten. Herr, lass diesen Abend dazu dienen, dass keiner diesen Raum verlässt, ohne sich an dein Herz geworfen zu haben, ohne Ja gesagt zu haben, ohne es zu wagen, mit dir, dem herrlichen Heiland, jetzt ein Leben der Freude und der Schönheit und des Friedens und des Trostes zu führen und seine Aufgaben, wo es auch sei, im Beruf, in der Familie, in der Ehe, wo es auch sei, zu bewältigen, mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe. Herr, hab Dank, Dank tust du mehr, als wir bitten und verstehen. Gelobt sei dein Name für alles. Halleluja. Amen.